Jetzt habe ich in diesem, ja, das Jahr neigt sich ja jetzt schon langsam dem Ende, diesem Jahr 2017 so eine Serie gemacht. Und heute, also immer wieder mit Unterbrechungen, aber heute möchte ich zum Ende dieser Serie kommen. Und das ist diese Serie über Elisa, das Leben von Propheten Elisa. Und ich weiß natürlich, wenn ich jetzt so im Einzelnen abfragen würde, dann wüsste sicherlich jeder von euch noch, was wir denn so an einzelnen Themen im vergangenen Jahr behandelt haben. Also vielleicht können wir das ja mal zusammentragen. So kleine Zusammenfassung. Kerstin hat gesagt, schon so lange her, du musst noch mal wiederholen, was in diesen einzelnen Predigten da eigentlich gewesen ist. Weiß denn noch irgendjemand eins von diesen Predigten? Ha? Jetzt mutige voraus, ist einer da, der noch sagen kann, ich weiß noch eine einzige Predigt von dir, Carsten. Wenn nicht, dann verlasse ich jetzt hier diesen Raum. Das war die wundersame Ölvermehrung. Sehr gut, das war eine davon. Was wisst ihr noch? Gut, guckt ruhig nochmal nach, in der Bibel steht's, ja. Wir hatten zum Beispiel ganz am Anfang mal eine Predigt gemacht, da ging es um den Diener von Elisa, der hieß Gehasi. Und Gehasi, der hatte so ein bestimmtes Problem, wenn ihr das noch wisst, denn der war gierig. Wir hatten über Gier gesprochen, ja. Also Gehasis Gier hieß es damals. Weiß noch jemand ein anderes Thema, was wir besprochen haben? Ölvermehrung hatten wir, Gier hatten wir. Dann hatten wir noch Hoffnung gegen Hoffnung. Das Volk Israel war in der Wüste, das war alles umzingelt. Sie hatten nichts zu trinken, kein Wasser, kein Brot. Und Elisa gab den Auftrag, dass die Soldaten Gruben graben sollten, an Gruben, obwohl keine Hoffnung bestand, dass sie da überleben sollten. War auch ein Thema, das wir hatten. Also hoffen, auch wenn keine Hoffnung mehr da ist. Gegen Hoffnung zu hoffen. Und das letzte Thema, was wir gehabt haben, war, wir hatten die arme Frau mit den Ölkrügen und dann hatten wir noch die reiche Frau von Schunem. In der Bibel nur als die reiche Frau von Schunem erzählt von ihr. Und da hatten wir, dass sie einen großen Kinderwunsch gehabt hat und Elisa ihr dabei geholfen hat. Dann ist das Kind gestorben und Elisa hat ihr dann wieder das Kind zu Leben erweckt. Und dieser Glauben von dieser Frau, den haben wir da herausgearbeitet. Also diese vier Predigten hatten wir im vergangenen Jahr und heute, ich bin ja wie wild rumgehüpft quasi da in diesem zweiten Könige. Aber es hat mich fasziniert, ich fand es echt ein spannendes Leben von Elisa und heute möchte ich quasi an den Anfang gehen. Also wir hören mit dem Anfang auf und das ist in 2. Könige Vers 2. Wer das aufschlagen möchte, wer mitlesen will, Melissa hat es wunderschön vorgelesen. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, muss ich ein bisschen ausholen, denn in 1. Könige 19 bekommt Elia nämlich den Auftrag, bitte unterscheidet, wir sprechen von Elia und von Elisa. Das sind zwei unterschiedliche Propheten, aber Elia war der Vorgänger und Elisa ist sein Nachfolger gewesen. Ja, nur, dass ihr da mitkommt. Also, Elia bekommt den Auftrag von Gott, Elisa zu seinem Nachfolger zu berufen. Und Elisa arbeitet gerade auf dem Feld und er pflügt dort mit seinen Ochsen. Elia ging zu ihm hin und warf ihm seinen Mantel über. Kein Wort der Erklärung, wie ganz normal, ich gehe da einfach zu dem Feld, werf irgendeinem, der da arbeitet, einfach mal meinen Mantel drüber. Ja, und Elisa war anscheinend sich dieser Bedeutung, dieser Geste total bewusst, was das bedeuten soll. Nämlich, er schlachtete daraufhin seine Ochsen und machte aus seinem Joch ein Feuer und kochte daraus ein Essen, verabschiedete sich von seiner Familie und folgte Elia nach. So heißt es da. Von nun an war Elisa Elias Schüler und er lernt von ihm. Und wir lesen auch ein paar Kapitel später, gab es auch sowas wie eine Prophetenschule. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Es gab zu der Zeit eine Prophetenschule, wo auch schon, wir lesen von 50 Schülern, die dort gelernt haben, die dort unterrichtet worden sind in dieser Prophetenschule. Ich denke, dass das heute vielleicht vergleichbar ist wie eine Bibelschule bei uns, aber zu der damaligen Zeit war wahrscheinlich Elia auch der Hauptlehrer oder Dozent, der dort unterrichtet hat an diesen Schulen. Und irgendwann kam dann die Zeit, als Gott mit Elia sprach und ihm mitteilte, dass nun sein Ende gekommen war und er ihn zu sich holen wollte. Wir lesen, wie Elisa auffordert, doch bitte in Gilgal zu bleiben, denn er muss weiter nach Bethel ziehen. Doch Elisa will Elia nicht verlassen und er sagt ganz stur und ganz penetrant, so wahr und so gewiss der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und dieser Satz, der zieht sich wie so ein roter Faden durch. Nun, Gilgal war nicht irgendein Ort. Gilgal hatte Geschichte. Vor allem für die Israeliten. Es war der Ort, wo die Israeliten sich nach der Durchquerung des Flusses, die lagerten sich dort. Und hier wurden 12 Gedenksteine aufgestellt, die sie aus dem Jordan genommen haben. Außerdem waren die Israeliten hier beschnitten worden. Und dieses Beschneiden, das sollte symbolisieren, dass sie nicht mehr im Fleisch leben wollten. Hier wurde die Schande von Ägypten abgewälzt. Nämlich Gilgal heißt übersetzt Abwälzung. Und die Israeliten, die feierten dort das erste Passamahl. Also ein gedenkwürdiger Ort für dieses Volk. Doch Elia und Elisa, die wanderten dann weiter von Gilgal nach Bethel. Und dort trafen sie eben diese Prophetenschüler, die schon davon wussten, dass Elia zu Gott gehen wird. Und Bethel hatte eben auch eine Geschichte. Der Name Bethel bedeutet Haus Gottes und wurde als Bezeichnung für den Ort, an dem Gott Jakob das erste Mal im Traum erschienen ist, gegeben. Und Gott gab Jakob also das Verständnis, dass das Haus Gottes auf der Erde mit ihm und seinem Samen verbunden war. Und danach erkennt Gott den Ort und den Namen an, indem er sagt, ich bin der Gott von Bethel. Um Jakob von einem falschen Ort wegzuführen, gebietet Gott, dass er nach Bethel gehen soll und dort wohnen soll. Jakob, der spürte, dass er keine Götzen nach dorthin mitnehmen durfte. Also sagte er zu seinem Haus, dass sie die fremden Götter, die in ihrer Mitte waren, wegtun, sich reinigen, ihre Kleider wechseln sollten. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel. Dort erschien Gott ihm, so wie in dieser Nacht, wo er seinen Kopf auf einem Stein legte, und in diesem Traum erschien ihm dann Gott. Und Gott offenbarte ihm seinen Namen und bestätigte die Änderung von seinem Namen von Jakob jetzt zu Israel. Ab dem Moment hieß Jakob Israel. Er segnete ihn und er erneuerte sein Versprechen. Also wir sehen, auch Bethel hat eine reiche Geschichte, ein Ort, wo viel passiert ist. Aber auch hier wiederholt sich das gleiche Spiel. Elia bittet Elisa, bleib doch bitte in Bethel. Ich weiß, Gott will mich weiter haben, denn jetzt muss ich nach Jericho gehen. Auch hier hören wir wieder den Satz, dass Elisa stur bleibt, sagt, nein, ich bleibe bei dir, so wahr du lebst, so wahr der Herr lebt, ich verlasse dich nicht. Also gingen sie gemeinsam nach Jericho. Auch hier wissen wir, die Geschichte von Jericho. Eine stark befestigte Stadt, die als erste von Israel damals erobert worden ist, nachdem Israel in das Land gekommen ist. Die Spione wurden dort bei Rahab, der Hure, versteckt, von wo sie hörten, dass der Schrecken Israels über die Bewohner gekommen war. Und die Stadt und alles darin wurde verflucht und völlig zerstört. Bis auf das Silber und das Gold und das Eherne und die eisernen Gefäße, welchen Gott geweiht gewesen sind. Aber die ganze Stadt Jericho hatte Angst vor dem Schrecken Israels, weil der sich schon so rumgesprochen hat. Und die Einnahme der Stadt, die war völlig von Gott herbeigeführt. Wenn manche sich noch daran erinnern, nachdem sie 6 Tage mit dem Volk um die Stadtmauern gezogen sind, begleitet von der Bundeslade und den Priestern, welche die Posaunen da geblasen haben. Und auf diese Weise verkündeten sie die Rechte des Herrn der ganzen Erde und dem Land, während Jericho die Festung des Feindes gewesen ist. Und am 7. Tag, wir erinnern uns, am 7. Tag stießen die Priester in die Posaunen, das Volk schrie auf und die Stadtmauer, die fielen ein wie so ein Kartenhaus. Die Stadt wurde zerstört und alles, was Leben hatte, fiel unter dem Schwert, außer Rahab und alle, die sich bei Rahab versteckt hatten. Alle, die sich unter dieser roten Karmesinschnur versteckt hatten, die aus ihrem Fenster hing. Rahab und ihre Familie waren die ersten Nichtjuden, die durch die Gnade Gottes gerettet worden sind. Und ich frage mich, warum mussten die dort nach Jericho gehen? Hatte Gott vielleicht vor, dass Elisa diese Gnade nochmal ins Gedächtnis zurückruft? Wir wissen, dass später der Hauptmann namens Naeman zu Elisa kommt, einige Jahre später, weil er voller Aussatz gewesen ist. Und er wollte von ihm geheilt werden. Und wir wissen, dass er 7-mal im Jordan untertauchen sollte und dann geheilt geworden ist. Aber auch dieser Naeman war kein Jude. Und er kam trotzdem ebenfalls zum Glauben an Gott. Und er hat diese Gnade für sich entdeckt. Und ich frage mich, ob da so ein Zusammenhang entsteht, dass Elisa in Jericho sein musste, um von Elia nochmal gesagt zu bekommen, weißt du, Rahab und die Familie waren auch nicht jüdisch und haben die Gnade Gottes erkannt? Warum nicht auch andere Nichtjuden? Und ich weiß nicht, wie lange die zwei so miteinander unterwegs gewesen sind, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine große Schule für Elisa gewesen ist. Und noch ein 4. Mal bekniet Elia den Elisa, doch jetzt hier zu bleiben, denn er müsse jetzt zum Jordan gehen. Doch auch hier war die gleiche Antwort wie die letzten 3 Mal auch. Nur dieses Mal folgten noch 50 Prophetenschüler mit den zwei und die blieben auf der anderen Seite stehen und beobachteten, was geschieht. Und jetzt möchte ich mal hier eine kleine Pause machen. Nachdem ich zu jedem dieser 3 Orte was gesagt habe und versucht habe zu erklären, dass es da eine reiche Geschichte gibt und viel passiert ist, möchte ich nochmal so die Frage stellen, warum Gott diese 2 Propheten von einem Ort zum anderen schickt. Warum macht er das? Ich denke, dass, wo ich darüber überlegt habe, was hat das für einen Sinn, dass jeder dieser Orte zum einen natürlich große biblische Bedeutung hatte, denn Gott hat Großes dort geschehen lassen. Aber ich denke auch, dass diese Schule für Elisa unheimlich wichtig war. Dieses Studium zusammen mit Elia unterwegs zu sein, sich nochmal an jedem Ort genau erzählen zu lassen, was hat Gott dort gemacht? Die Bibel sagt uns nicht, wie lange sie unterwegs waren, aber ich kann mir vorstellen, dass die schon einige Zeit zusammen unterwegs gewesen sind. Und dass Elia seinem Nachfolger von einer Gedenkstätte zur anderen gegangen ist und ihm erzählt hat, was wichtig für das Volk Israel ist. Das ist wie so Gedenkstätten. Und meine Frage ist jetzt an dich persönlich. Hast du solche Gedenkstätten auch? Gibt es in deinem Leben Orte oder Gedenkmale, wo dir in Erinnerung ruft, was Gott in deinem Leben getan hat? Und wenn du sowas nicht hast, dann frage ich dich, warum hast du sowas nicht? Warum haben wir selber uns keine Gedenkstätten, wo wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, was Gott schon in meinem Leben getan hat? Und wisst ihr warum? Deswegen, weil wir Menschen so schnell vergessen. Weil wir Menschen so schnell vergessen. Hast du dich etwa schon mal daran erinnert, wie das war, als du zum Glauben gekommen bist? Wir brauchen Erinnerungsmäler, um uns immer wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, was der Herr getan hat in unserem Leben. Denn wir sind vergessliche Menschen. Was habe ich mit Gott alles erlebt? Und was erinnert mich daran? Wir feiern Festtage wie Weihnachten, Ostern, Karfreitag, Pfingsten. Wir feiern Geburtstage, wir feiern Hochzeitstage. Warum machen wir das? Um uns dran zu erinnern. Wir feiern Geburtstage, mir ist das bewusst geworden, als wir unser erstes Kind bekommen haben, dass ich gedacht habe, das ist der Tag, an dem Gott mir meinen ersten Sohn geschenkt hat. Und jedes Jahr feiere ich den Tag von jedem Kind, weil ich das nicht als selbstverständlich nehme, dass ich ein Kind bekommen habe. Ich feiere mit Kerstin ganz bewusst unsere Hochzeitstage, weil wir denken, Gott hatte da seine Finger mit im Spiel. Und diejenigen, die ihre Hochzeitstage immer wieder vergessen, die sollten sich ein Gedenkmal hinstellen. Es gibt Leute, die stellen sich so wichtige Erinnerungsmale auf ihren Schreibtisch. Jedes Mal, wenn sie sehen, dass sie sich erinnern, stimmt Gott, da hast du mich aus den Schulden herausgeholt. Stimmt Gott, da hast du mich vor irgendeiner Krankheit oder vor einem Unfall bewahrt. Stimmt Gott, da hast du mir meine Frau geschenkt. Stimmt Gott, da habe ich meine Kinder bekommen. Wir brauchen Erinnerungsmal, wir brauchen Gedenkstätten. Und wenn ihr sowas nicht habt, warum schreibt ihr es euch nicht auf? Es gibt Menschen, die schreiben sich Dinge auf, die sie mit Gott erlebt haben und holen dann ihre Journale, ihre Tagebücher immer wieder hoch und lesen darin, weil wir brauchen die kontinuierliche Erinnerung. Wenn Leute zu mir sagen, ich habe nichts mit Gott erlebt, dann frage ich mich, hast du denn überhaupt schon mal was aufgeschrieben? Weil wir so schnell vergessen. Und ich finde es wichtig, dass wir uns Notizen machen. Ich finde es wichtig, dass wir uns Dinge aufschreiben. Ich finde es wichtig, dass wir uns Dinge vor Augen ins Gedächtnis rufen. Und macht euch solche Gedächtnismale. Ich weiß von Bildern an der Wand, von Leuten, die sagen, immer wenn ich dieses Bild sehe, weiß ich, was Gott damals in meinem Leben gemacht hat. Wenn wir mal Gedächtnismale hier in unserer Gemeinde aufstellen würden, was Gott mit unserer Gemeinde in diesen hunderten Jahren schon gemacht hat. Es wäre doch toll, wenn wir jedem Neuen, der hier in die Gemeinde kommt, erzählen könnten, bei jedem Erinnerungsstein, was Gott da schon alles gemacht hat. Wie eine Galerie. Und wir selber würden immer wieder uns in Erinnerung rufen, was Gott hier schon alles gewirkt hat. Also meine Ermunterung an euch, mein Rat, macht euch so Gedächtnisstätten. Macht euch Erinnerungsmale, wo ihr euch immer wieder in Erinnerung ruft. Ich weiß, als ich mich bekehrt habe, ich weiß noch, wo das war und ich weiß ganz genau, wie das war. Und manchmal gehe ich an den Ort zurück, weil ich dort das erste Mal diese Gnade gespürt habe. Und es ist wichtig für mich, immer wieder mal den Ort zu besuchen, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und ich möchte euch ermuntern, wenn ihr noch wisst, wie das damals war, wo das damals war, besucht doch diese Orte mal wieder. Okay, schreibt es euch auf, erzählt es euren Kindern und Enkeln, damit auch sie nicht vergessen. Geht zu den Orten hin, wo ich euch begegnet bin, hat Gott gesagt. Erinnert euch, vergesst nicht. Wisst ihr noch damals, das kommt immer wieder in der Bibel vor, dass Gott selber sagt, erinnert euch, wisst ihr noch, was ich damals mit euch gemacht habe? Ruft es euch in Erinnerung und teilt es den anderen mit. Dann landen diese zwei Propheten schließlich am Jordan. Ein Fluss, wo im Alten Testament, genauso wie im Neuen Testament, viel passiert ist. Und das erste große Ereignis fand hier statt, als das Wasser des Jordans oberhalb stehen blieb und unterhalb weitergeflossen ist, so dass Israel trockenen Fußes hindurchziehen konnte. Einige Zeit früher war das Volk Israel schon durch das Rote Meer gezogen. Allerdings gab es da einen Unterschied. Der Unterschied war das, dass am Roten Meer hob Mose seinen Stab und das Wasser teilte sich und das Wasser ging wie so zwei Wände hoch. Und das Volk Israel konnte dann in der Mitte durchlaufen. Beim Jordan, da teilte sich das Wasser so eben, dass es auf der einen Seite stehen blieb, auf der anderen Seite abgeflossen ist, während die Bundeslade und die Priester im Wasser stehen geblieben sind, bis das Volk durchmarschiert ist. Zwölf Steine wurden dann aus dem Flussbett geholt und auf dem Land einen Steinhaufen errichtet, auch wieder zur Erinnerung. Weitere 12 Steine wurden dann im Flussbett selbst platziert, die später wieder dann vom Wasser bedeckt worden sind. Und diese Steine, die waren zur Erinnerung. Und nun, Manu, brauche ich deine Jacke. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass du eine Prophetenjacke anhast. Ja, denn nun standen diese zwei Propheten hier am Jordan. Und wie Melissa vorhin auch eindrücklich gelesen hat, Elia nimmt seinen Mantel und er rollt ihn zusammen. Und während er das zusammenrollt, dann nimmt er es und schlägt es auf den Jordan ein und der Jordan teilt sich. Und ich habe mir lange überlegt, was sollte diese Sache mit diesem Mantel? Was war an diesem Mantel so besonders, dass das so beschrieben worden ist in der Bibel? Was hat es mit diesem Mantel auf sich? Es heißt nämlich, dass dieser Mantel zum ersten Mal erwähnt wurde, als Gott mit Elia im Sturm spricht. Denn da schützt Elia sein Gesicht mit diesem Mantel, weil er Angst hat, er schützt sich mit dem Mantel. Und dann wissen wir natürlich auch, dass Kleider Leute machen. Damals vielleicht sogar noch mehr als heute. Denn die Oberbekleidung, das war so ein im großen Maße ein äußeres Zeichen für den Stand der Leute, für den Beruf, für das Amt, das jemand ausgeübt hat. Und wenn wir das mal auf Jesus und das Neue Testament beziehen und übertragen, dann gewinnt diese Verspottungsszene der Soldaten gegenüber Jesus für mich eine ganz neue Bedeutung. Erinnert euch mal zurück, als die Soldaten Jesus die Dornenkrone aufsetzen und diesen purpurnen Mantel umlegen. Wollen sie ihn eigentlich verspotten? Doch was sie tatsächlich tun, ist, dass sie ihm ungewollt seinen Stand als wahrer König darstellen. Der messianische König wird dort nämlich mit Amtsinsignien ausgestattet, die ihm tatsächlich zukommen. Die Soldaten taten also genau das Gegenteil von dem, was sie selbst beabsichtigten. Sie machten nämlich Jesus zum König. Und wenn Elia Elisa in den Mantel hüllt, wie er es dort auf dem Feld getan hat, dass er einfach seinen Mantel über ihn drüber wirft, dann war das die Geste, dass die Leute dann gewusst haben, er bekommt den Prophetenmantel übergestreift, das wird mein Nachfolger werden. Mein Geist wird auf ihn übergehen. Und wenn er ihn zusammenrollt und ins Wasser schlägt, dann zeigt er damit die Autorität, mit der er schon damals Wunder getan hat. Und es war für mich echt eindrücklich zu sehen, welche Bedeutung so ein Mantel haben kann. Pass gut drauf auf. Denn es ist nicht einfach irgendein Mantel gewesen. Wir werden nachher noch lesen, dass dieser Mantel eben zurückbleibt und Elisa dann ihn übernimmt. Nun will Elia dem Elisa noch einen Wunsch erfüllen, wie bei einem Sterbenden, der sein Erbe verteilt. Und Elisa wünscht sich als sein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von seinem Geist wie die anderen Propheten. Interessanter Wunsch, würde manch einer jetzt hier so sagen. Ist das ein egoistischer Wunsch oder nicht? Ich glaube eher nicht. Salomo wünscht sich Weisheit und Elia wünscht sich doppelt so viel Geist. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Weisheit ist nicht Geist. Bei den Propheten wird Geistbesitz unausgesprochen als selbstverständlich vorausgesetzt. Aber der Geist ist das Medium, durch den Gott spricht und wirkt. Weil Elisa das verstanden hat und weil er bewusst als Nachfolger Elias seine Aufgabe antreten will, ist dieser Wunsch verständlich. Aber ob ihm dieser Wunsch erfüllt wird, das liegt nicht in Menschenhand. Es ist immer wieder noch Gottes Privileg, den Geist zuzuteilen. Aber auch hier war wieder eine kurze Pause von meiner Seite aus. Was steht denn so auf deiner Wunschliste? Unsere Kinder, die haben schon diese Woche angefangen, ihre Wunschlisten für Weihnachten zu schreiben. Ich habe aber nirgendwo Geistes, sonst irgendwas drauf gelesen. Ich weiß nicht, ob auf euren Wunschlisten irgendwie Geist vermerkt ist oder was ihr euch so für diese Weihnachten zurechtgeschrieben habt. Drei große Listen sind es bei uns. Aber vielleicht wäre es mal etwas zu überlegen für unsere Gebetszeiten. Vielleicht wäre es mal etwas, wäre mehr Geist oder mehr Glauben nicht etwas, was mir Gott und mich näher bringen würde? Wenn du Gott so weit weg empfindest und du ihn nicht mehr wahrnimmst, dann liegt es vielleicht auch an dem Mangel an Geist, ein Mangel an Glauben, ein Mangel an Vertrauen. Das Sprechen Gottes zu dir und sein Handeln in deinem Leben, das kann erfahrbar sein. Und ich denke, wenn du dir jedes Mal etwas dazu aufschreibst und dir so ein Erinnerungsmal, so ein Gedenkmal aufstellst, wie reich könnte dein Leben sein? Mehr wie all andere unsere materialistischen Wünsche. Aber das muss man erst mal wollen. Wir müssen das erst einmal wollen, uns mehr Geist zu wünschen. Mehr Glauben, mehr Vertrauen. Und dann wird Gott auch reich in unserem Leben zum Vorschein treten. Nun kommen wir zum Höhepunkt dieser Geschichte. Und diese Geschichte, würden wir jetzt sagen, der Höhepunkt ist, wo Elia nun entrückt wurde. Jetzt, wenn ich euch fragen würde, wie wurde denn Elia entrückt? Was würdet ihr denn sagen? Wie ist denn das vonstatten gegangen? Feuriger Wagen und der hat was gemacht? Und dann? Und dann? Da ist der Wagen zum Himmel hoch. Okay. Also feurige Wagen kam, Elia ist eingestiegen und dann sind die hochgeflogen. Ein Wirbelsturm kam da auch noch. Aha. Gab es Tornados zu der Zeit dort? Ja. Also, es heißt da nämlich in der Bibel, und es geschah, während, ich habe extra die Elberfelder Übersetzung jetzt rausgesucht, und es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Also wir haben immer im Gedächtnis, dass, wie es dieses Bild auch anscheinend fälschlicherweise beschreibt, dass Elia da in diesen Wagen einsteigt. Aber das stimmt gar nicht. Es heißt nämlich nur, dieser Wagen kommt und trennt Elia und Elisa voneinander. Und dann kommt ein Sturm auf. Und in diesem Sturm wird Elia fortgenommen. Also wundert euch nicht, wenn ihr solche Bilder seht, dass solche Bilder manchmal natürlich auch uns falsche Eindrücke geben können. Aber in der Bibel steht es nochmal ganz klar da. Sturm und Feuer, das ist nichts Neues im Alten Testament. Das gab es schon vorher bei Mose am Berg Horeb oder am Sinai. Als Gott Mose zum Beispiel die 10 Gebote gab, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass da der ganze Berg unter Flammen stand. Mose war auf dem Berg, Gott gab ihm die 10 Gebote und der Berg war wie in Flammen, heißt es. Und das ganze Volk stand außen unten am Berg und traute sich nicht. Sie waren ängstlich, an den Berg heranzutreten, weil das voller Feuer gewesen ist. Und die fürchteten sich damals so. Und genau auf diesem Berg gab es auch eine Höhle. Und witzigerweise war das die Höhle, wo Elia sich nachher nämlich versteckt hielt. Und Gott erschien ihm dann auch dort in dieser Höhle. Zuerst kam ein Sturm, dann kam ein Erdbeben, dann das Feuer und so weiter. Das war genau die Szene, wo ich vorhin gesagt habe, wo er mit dem Mantel sein Gesicht zugehalten hat. Also der feurige Wagen, der trennte sie und ein Sturm nahm Elia dann gen Himmel. Genau solche Streitwagen übrigens und Pferde, die sieht Elisa später dann wieder, wie sie umzingelt sind in Dothan, bei 2. Könige 6, könnt ihr das nachlesen. Da kommt nämlich diese Szene, wo Gott ihm die Augen öffnet und dann sieht er, dass die ganze Peripherie voller feuriger Streitwegen ist und die ganzen Soldaten, die sie umzingelt, eigentlich in der Minderzahl sind und so. Also das wiederholt sich in der Bibel, auch im Leben von Elisa immer wieder. Super interessant. Als Elia dann weggeholt wird, lässt er seinen Mantel nochmal von oben runterfallen und Elisa greift ihn auf, teilt auf dem Rückweg, rollt ihn nochmal zusammen, teilt nochmals diesen Jordan, läuft dann durch und er legt sich diesen Mantel dann um und die Prophetenschüler, die da aus einiger Entfernung geschaut haben, die werfen sich vor Elisa nieder und akzeptieren Elisa als neue Autorität. Soweit diese Geschichte. Jetzt habe ich bei den Forschungen und bei dem Recherchieren festgestellt, dass da viel Diskussionsthema ist bei diesem Thema. Ob Elia nun in den Himmel bei Gott ist oder ob Gott ihn woanders versteckt hat. Eine Fülle von Schriften über die gesamte Bibel verteilt berichten nämlich, dass alle Menschen nach Adam wegen dem Sündenfall sterben und bislang ins Totenreich sind. Und die Bibel lehrt, dass durch Adam die Sünde und mit der Sünde der Tod in die Welt kam. Und weiterhin, dass wiederum durch den Menschen Jesus Christus die Auferstehung von den Toten gewährleistet ist. Dann habe ich meinen Freund Fischle mal angerufen und habe ihn gefragt und gesagt, Fischle, sag mir doch mal, wie viel Worte es im Hebräischen für Himmel gibt. Dann hat er sich wieder bei mir gemeldet und hat gesagt, eigentlich gibt es nur ein Wort für Himmel. Das heißt Shamayim. Und dieses Wort Shamayim steht in der Bibel aber immer in Plural. Das heißt, dass in der Bibel immer von mehreren Himmeln gesprochen wird. Und das gleiche Wort wird aber auch benutzt für den Himmel, wo die Luft ist, wo die Vögel fliegen. Das gleiche Wort wird benutzt für den Himmel, wo die Sterne und die Planeten sind. Das gleiche Wort wird benutzt für den Ort, wo Gott thront. Und das gleiche Wort wird benutzt für den Ort, wo die Engel wohnen. Wir wissen, dass Gott zum Beispiel Mose damals genommen hat und ihn an einem geheimen Ort begraben hat, den bis heute niemand gefunden hat. Genauso könnte es auch mit Henoch oder vielleicht mit Elia gewesen sein, dass Gott sie irgendwo hingenommen hat und versteckt hat. Paulus spricht von einer Art körperlichen Verwandlung, die es bedarf, damit man in Gottes Gegenwart eintreten kann. Ohne die ist ein Eingehen in Gottes Himmel nicht möglich. Auf der anderen Seite spricht Johannes von dem Begriff der Verherrlichung. Und davon wird auch ein bisschen sichtbar bei Mose und Elia, wenn sie auf dem Berg der Verklärung so in diesem himmlischen Lichtglanz erscheinen. Also ihr seht, ein sehr spannendes Thema. Und da gibt es einiges, was wir vielleicht nicht mit letzter Bestimmtheit sagen können. Alles aber, was wir mit Bestimmtheit sagen können, ist, dass da ein souverän und erwählender Gott am Werk war und der weiß, was er gemacht hat. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Wunder stattgefunden hat. Und auch, dass Jesus entrückt wurde. Und die Bibel davon spricht, dass es einmal eine Entrückung der Gläubigen geben wird. Und da heißt es einmal, es wird einen Tag und eine Stunde geben, wo wir ihm entgegenrücken werden. Es heißt, es wird in einem Augenlidschlag sein. Es wird im Englischen so schön in the twinkling of an eye, so schnell wie ein Auge auf uns zugeht, in dem Moment werden wir ihm entgegengerückt sein. Niemand wird wissen, wann es soweit ist, aber es wird sein, wenn Jesus noch einmal zurückkommt, um seine Gemeinde zu holen. Aber die Bibel redet dauernd davon, bereit zu sein. Meine Frage an dich ist, gehörst du zu dieser Gemeinde? Bist du bereit? Und das ist meine klare Frage zum Abschluss. Bist du da dabei? Wirst du mal da dabei sein, wenn wir ihm entgegengerückt sein werden? Und das ist eine Frage, die man klar beantworten kann. Denn ich möchte euch mal die Voraussetzungen dafür sagen. Da heißt es nämlich in Römer 5, Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Da heißt es in Hebräer 9, 28, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, 21, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und da heißt es in Römer 10, Vers 10, Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, der wird selig. Und zum Abschluss, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ich hoffe, du triffst die richtige Entscheidung. Lasst uns zusammen beten. Steh mal auf. Herr, du sagst uns immer wieder, wir sollen bereit sein. Und wir wollen reden davon, dass du wiederkommst. Und wir sehen auch die Zeichen der Zeit in dieser Welt. Dieses Chaos, das hier regiert. Und wir wissen von Vorboten. Und wir wissen, dass es nicht mehr lange sein kann, bis du wiederkommst, Herr Jesus. Und ich bitte dich für jeden hier, der dieses Wort hört, dass er sein Herz öffnet und sich für dich öffnet, sein Leben dir hingibt. Dass er bereit ist, wenn du kommst und deine Gemeinde zu dir nimmst. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, dass wir lernen können von Elia und von Elisa, was du tust. Ich danke dir für diese Gemeinde, in der du regierst. Segne uns jetzt noch im weiteren Verlauf des Tages, Herr. Mach dich groß in unserem Leben. Amen.